Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Maria Grunwald, schön, dass Sie so spät noch dabei sind. Einige unserer Themen in dieser Stunde vor Mitternacht. Gewalt gegen Politiker. Unsere Demokratie muss besser geschützt werden, sagen viele angesichts der Angriffe auf Politiker bei Wahlkampfveranstaltungen. Die Polizei und Änderungen im Strafrecht sollen es richten. Wie kann das funktionieren? Dazu gleich ein Interview mit Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. CDU in Feierlaune. Parteichef im Amt bestätigt, Grundsatzprogramm einstimmig beschlossen, mehr CDU pur auf den Weg gebracht und sich auf den Europawahlkampf eingestimmt. So sieht zumindest die CDU-Bilanz ihres dreitägigen Parteitags in Berlin aus. Was davon bleibt, wir berichten. Und olympische Flamme in Frankreich. Rund 11 Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris hat das olympische Feuer Frankreich erreicht. Tausende Menschen feierten an Land und auf Booten die Ankunft im Hafen von Marseille. Sie häufen sich, die Angriffe auf Politiker, und das gerade in Wahlkampfzeiten. Ob der Fall des SPD-Politikers Matthias Ecke, der letztes Wochenende in Dresden krankenhausreif geschlagen wurde, oder die Attacke auf die SPD-Wissenschaftssenatorin Franziska Giffey gestern in einer Stadtteilbibliothek Berlins. Längst werden Konsequenzen gefordert, umfassende Schutzkonzepte für Politiker oder Änderungen beim Strafrecht. Claudia van Laak fasst erst einmal zusammen, was inzwischen über den Angreifer von Franziska Giffey bekannt ist und wie Giffey mit der Bedrohung umgehen will.
Er kam plötzlich und unerwartet von hinten, schlug ihr einen Beutel mit harten Gegenständen gegen Kopf und Nacken. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 74-jährigen, polizeibekannten Mann, der schon öfter wegen Hasskriminalität aufgefallen ist. Die Polizei hat ihn festgenommen. Eine psychische Krankheit des mutmaßlichen Täters ist nicht ausgeschlossen. Berlins SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sagte am Mittag zu der Attacke auf ihre Person:
Ich hoffe einfach, dass in diesem Fall und in allen anderen Fällen die Täter zur Verantwortung gezogen werden und das bestehende Recht konsequent umgesetzt wird.
Der Angriff geschah während eines Wahlkreistermins von Giffey in einer Bibliothek in Berlin-Rudow. Die Atmosphäre in der Bibliothek sei entspannt gewesen. Der Attacke war keine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen. Giffey beklagte, Politikerinnen und Politiker seien für bestimmte Kreise zunehmend zu freiwild geworden.
Nach dem Motto, gerade mit Politikerinnen und Politikern, da spielt es keine Rolle. Man kann da alles machen. Das ist etwas, was mich zunehmend besorgt, wenn wir uns überlegen, wie unsere Demokratie eigentlich aufgestellt sein soll für die Zukunft, wie wir es überhaupt erreichen wollen, dass Menschen sich noch in der Politik engagieren, dass sie sich für andere einsetzen, dass sie für ihre Haltung einstehen.
Im Gegensatz zu anderen Politikern forderte die Sozialdemokratin keine verschärften Strafgesetze. Auch eine Rundumbewachung durch das Landeskriminalamt lehnte sie ab.
Flächendeckend eine Abschirmung aller Politiker, das kann auch nicht im Sinne der Bürgernähe sein. Ich fahre gerne U-Bahn, ich bin gerne unterwegs, ich spreche gerne mit den Leuten, ich gehe gerne auf Menschen zu. Und das möchte ich mir auch bewahren. Das ist meine Stadt. Ich möchte genau wie alle anderen das Recht haben, hier einfach unterwegs zu sein und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ganz normal zu leben.
Die anderen Mitglieder des Senats zeigten sich bestürzt und schockiert. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner kündigte an, im Senat über Konsequenzen zu beraten. Wer Politikerinnen und Politiker angreife, der greife die Demokratie an. Das werde er nicht hinnehmen, so der Regierungschef.
Claudia van Laak berichtete. Und inzwischen ist der Tatverdächtige, der die Politikerin Giffey angegriffen haben soll, in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft am Abend auf der Plattform X mitgeteilt. Wie also nun Politiker besser schützen? Und wurde das nicht auch schon vor Jahren gefordert? Gestern tagten die Innenminister der Länder dazu und auch heute reißt die Debatte darüber nicht ab. Gudula Geuter mit dem aktuellen Stand.
Der Angriff auf die Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey steht in den vergangenen Tagen nicht allein. Gestern Abend war eine Politikerin der Grünen in Dresden beim Aufhängen von Plakaten beleidigt, geschubst und bespuckt worden. Die Polizei macht eine Frau und einen Mann verantwortlich. In der vergangenen Woche waren in Nordrhein-Westfalen zwei Grünen-Politiker angegriffen worden, nachdem dann am Freitag der sächsische SPD-Spitzenkandidat Matthias Ecke so schwer attackiert worden war, dass er operiert werden musste, besprachen sich am gestrigen Abend die Innenminister von Bund und Ländern in einer Videokonferenz. Danach betonte Hamburgs Innensenator Andi Grote:
Wenn politisches Engagement zum Risiko für Leib und Leben wird, dann liegt die Axt an der Wurzel der Demokratie.
Im Deutschlandfunk beklagte auch der Leipziger Oberbürgermeister und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, SPD.
Wenn der Rechtsstaat nicht ganz klar und deutlich hier die Grenzen markiert und auch zu schnelleren Verfahren kommt, zu schnellen Ergebnissen kommt bei den Strafverfahren, also sozusagen Zähne zeigt, dann geht uns hier die Demokratie vor die Hunde.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, sagte nach der Konferenz:
Wir müssen jetzt mit mehr Härte gegen Gewalttäter und mehr Schutz für politisch Aktive handeln. Und das bedeutet schnelle, konsequente Verfahren und Strafen. Und das ist auch Bestandteil des heutigen Beschlusses, den die Innenminister getroffen haben.
Die Justiz trete der Spirale von Hassbedrohungen und Gewalt mit Nachdruck entgegen, so der Deutsche Richterbund. Allerdings sei das ein Kraftakt, betonte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn in einer Mitteilung. Die Fallzahlen bei den Staatsanwaltschaften seien hoch wie nie. Es stapelten sich 900.000 unerledigte Fälle. Gemessen an den Personalschlüsseln der Länder fehlten 1.500 Staatsanwälte und Strafrichter. Wörtlich: Die Forderungen nach einer konsequenten Strafverfolgung sind billig, solange die Polizei nicht die notwendigen Voraussetzungen dafür schafft. Der Verbandsgeschäftsführer wies außerdem darauf hin, dass mit Gesetzesverschärfungen nichts gewonnen sei, solange es wegen Personalmangels am Gesetzesvollzug hake. Tatsächlich sprachen sich die Innenminister auch für Strafrechtsverschärfungen aus. Ein Vorschlag aus Sachsen will die Einschüchterung von Amts- und Mandatsträgern besonders in den Blick nehmen. Gemeint sind etwa Aufläufe vor der Privatwohnung von Kommunalpolitikern. In einem schon älteren Vorschlag aus Bayern geht es vor allem um Ehrenamtliche, etwa Rettungskräfte. Zuständig dafür ist letztlich der Bundestag. In der Regierung ist es Bundesjustizminister Marco Buschmann. Der FDP-Politiker hatte allerdings schon vor der Konferenz Zweifel angemeldet.
Es ist richtig, dass wir uns Gedanken machen über bessere Schutzkonzepte, mehr Polizeipräsenz. Aber wir dürfen nicht glauben, dass man das gesellschaftliche Problem einer allgemeinen Verrohung des politischen Diskurses über das Strafrecht alleine wird lösen können.
Was besseren Schutz durch die Polizei betrifft, so betonte Sachsens Innenminister Achim Schuster, man könne nicht flächendeckend vor Ort sein. Der CDU-Politiker ergänzte aber in der ARD:
Durch eine kluge Raumdeckung ist es uns viel besser möglich, diese Sicherheit, auch dieses Gefühl und diese Präsenz zu gewährleisten. Und je präziser ich von den Parteizentralen erfahre, wo läuft welche Aktion, desto eher ist die Polizei in der Lage, dann auch ein kluges Raumkonzept zu haben.
Einige Bundesländer haben für die anstehenden Wahlen besondere Schutzkonzepte entwickelt. Auch darüber haben sich die Minister gestern ausgetauscht.
Informationen aus unserem Hauptstadtstudio von Gudula Geuter. Wie Politiker besser schützen, das können wir jetzt vertiefen mit Jochen Kopelke, seit 2022 Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Mit ihm habe ich vor 2 Stunden gesprochen. Guten Abend, Herr Kopelke.
Guten Abend.
Herr Kopelke, die Angriffe auf Politiker gerade jetzt im Wahlkampf, die haben zugenommen und überall gibt es jetzt die Rufe, die Polizei soll es richten, sie soll mehr schützen. Kann die Polizei das?
Wir können viel, wir werden auch mehr Sicherheit und mehr Schutz gewährleisten, aber wir werden das nicht auf Dauer und alleine ermöglichen. Und deswegen ist es sehr beeindruckend, dass die Innenministerinnen und Innenminister dieser Woche auch genau dieselbe Erkenntnis bekommen haben und jetzt viele Akteure gefragt und gefordert sind.
Sie sagen, Sie können das nicht alleine. Ist es deswegen, weil es ja auch ein Personalproblem bei der Polizei gibt, ein gewaltiges, und deswegen sozusagen können Sie ja auch gar nicht flächendeckend schützen?
Ja, genau so ist es. Wenn man mal reinguckt, in welchen Bundesländern jetzt so die drängsten Taten passiert sind, dann sind das Flächenländer. In den Flächenländern Sachsen, Brandenburg, Thüringen sind in den letzten Jahren auch viele Polizeistellen abgebaut worden und dadurch fehlt Polizei in der Fläche und deswegen ist Polizei nicht mehr so schnell, wie die Menschen sich das wünschen. Also wir schaffen das nicht, weil die Einstellungspraxis und das Ausbilden von Polizisten eben etwas länger dauert.
Aber wir sind auch nicht alleine.
Wir sind ein bisschen langsamer, aber wir sind eben nicht alleine und diese Akteure müssen jetzt helfen, zum Beispiel Staatsanwaltschaften und Gerichte.
Aber auch da gibt es ja durchaus ein Personalproblem. Man geht ja davon aus, dass 1.500 Staatsanwälte fehlen in Deutschland und eben auch Richter.
Ja, das stimmt. Ich vermute auch, dass zum Beispiel die Bundesregierung sich genau deswegen auch in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass man den Pakt für den Rechtsstaat stärken möchte, dass man den Rechtsstaat bei Justiz und Polizei im Gleichklang stärken möchte. Und das ist auch notwendig, weil der Fall in Sachsen auch noch einmal zeigt, es ist ein Ermittlungserfolg, dass die mehreren Täter jetzt auch gefasst sind. Und das geht natürlich nur, wenn Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam stark und schnell arbeiten können. Und diesen Gleichklang brauchen wir. Und deswegen irritiert ja gerade so, dass jetzt nach ausschließlich Polizei gerufen wird.
Sie haben ja auch ein Sondervermögen immer wieder für innere Sicherheit gefordert. Steckt da auch dahinter, nur so kann es gehen?
Na, natürlich schauen Sie sich die Landeshaushalte und auch insbesondere den Bundeshaushalt an. Es wird eine ganz hitzige, heftige Diskussion um die Verteilung von Steuereinnahmen gehen. Und wenn da nicht rechtzeitig eingelenkt wird und gerade auch für den Bereich der Sicherheit ausreichend Geld zur Verfügung gestellt wird und perspektivisch lang und viel Geld, dann kriegen Sie die Probleme unseres Polizeialltags nicht bewältigt. Nämlich, wir schreiben noch alles in einen Block auf Papier und eben viel weniger in einen Computer. Wir müssen Dinge ausdrucken und zu einer anderen Polizeidienststelle bringen. Es ist also einfacher, mittlerweile mit einem Personalausweis am Handy einen Gewerberegisterauszug digital zu beantragen, als eine Anzeige bei der Polizei aufzugeben. Und das passt nicht in die jetzige Zeit, wo so viele Menschen nach so viel Polizei rufen. Und deswegen braucht es Geld, um die Prozesse zu verschlanken und mehr auf die Straße zu bringen.
Von welcher Summe sprechen wir denn da, wenn wir mal nur von dem Geld für die Polizei sprechen?
Erlauben Sie mir den Blick einmal in den Bund. Die Bundespolizei, denen fehlt 500 Millionen, denen fehlen 700schaften, um mehr Abschiebung und grenzpolizeiliche Aufgaben wahrzunehmen. Das BKA spricht von einer Summe von bis zu 200 Millionen, um die großen zentralen Digitalisierungsprojekte nicht einstellen zu müssen. Und wir haben natürlich in den Landeshaushalten auch einen entsprechenden Bedarf. Das heißt, wenn Sie das summieren, sehen Sie, dass Sie schon tatsächlich darüber sprechen müssen, ein Sondervermögen zu bilden, weil das eben nicht alleine durch die Steuereinnahmen in einem Jahr mit den Aufgaben in Bildung, Wirtschaftsinvestitionen und so weiter allein zu decken ist. Das wird eine große Summe.
Ich komme zu einem weiteren Thema. Wie kann die Polizei künftig mehr Schutz leisten, so sie denn auch vor Ort ist? Es gibt ja da Vorschläge, beispielsweise von Sachsens Innenminister Schuster, CDU. Er sagt, man könne vor Ort nicht flächendeckend mit Polizisten präsent sein, aber man könne mit einer cleveren Raumdeckung arbeiten, so hat er das genannt. Dafür muss die Polizei ausführlich vor Plakatieraktionen, vor Wahlkampfauftritten von Politikern gründlich und umfassend über die Art der Veranstaltung informiert werden. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Wie könnte so ein Konzept der Raumdeckung, der cleveren Raumdeckung aussehen?
Wenn Sie ein Dorf haben und dieses Dorf hat keine eigene Polizeistation, sondern die nächste ist 30 Kilometer entfernt, dann braucht ein Polizeiauto eine gewisse Zeit, bis es da ist. Wenn in diesem Dorf eine Wahlveranstaltung ist und niemand sagt der Polizei das, weil sie dort nicht hinfährt und selber guckt, dann müssen Sie 30 Minuten anfahren. Wenn aber eine Partei sagt, ich halte hier im Wirtshaus gerade eine Veranstaltung ab, dann ist es viel leichter, schon präventiv, schon vorsorglich einen Streifenwagen zu entsenden, Gesicht zu zeigen, ansprechbar zu sein. Und ich glaube, das ist das, was insbesondere der Innenminister in Sachsen meint, weil er natürlich eine Polizei hat, die unterbesetzt ist und nicht sofort überall sein kann.
Also sprich, das wäre im Moment gar nicht umsetzbar, weil Sie ja das Personal dafür gar nicht haben.
Das ist nicht alles umsetzbar, aber es ist umsetzbar, wenn wir besser miteinander kommunizieren. Parteien in Richtung Polizei, frühzeitiges Absprechen, Besprechen, dann gibt es Möglichkeiten der Polizeiarbeit, viel früher da zu sein, eine vernünftige Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. Wer ist da, welche Gäste, welche Örtlichkeit? Und dadurch schaffen sie durchaus eine veränderte Polizeiarbeit. Und das würde in der jetzigen Situation erst einmal helfen. Mhm. Und parallel muss man natürlich gucken, wie man dann die zusätzlichen Kräfte vielleicht auch durch die Bundesinnenministerin, wie angekündigt, in die Länder bringt.
Und mal ganz praktisch, Herr Kopelke, wie sinnvoll ist es denn, wenn die Polizei so etwas wie einen Wahlstand bewacht oder eben eine kleine Veranstaltung in einem Wirtshaus, wie Sie sie genannt haben? Wie sinnvoll ist das?
Das ist sehr sinnvoll. Da, wo die Polizei ist, ist sie ansprechbar. Sie sieht selber, wenn Unrechtes passiert und schreitet ein, aber sie ist auch ansprechbar. Was aber eben nicht passieren darf, ist, dass das Gefühl von
Überwachung.
Hier ist etwas, ja, Überwachung, genau, aber hier ist auch etwas, hier ist Angst im Raum entstehen darf. Deswegen erleben wir eigentlich, dass Polizei nie fest an einem Fleck steht, einen sogenannten Posten eingenommen hat, sondern dass wir uns im Raum bewegen. Wir gehen Fußstreifen, wir fahren mit dem Streifenwagen, wir sprechen Leute an und das ist am Ende auch das, was aufgehen wird und auch ein Gefühl von Sicherheit vermittelt.
Herbert Reul, NRW-Innenminister, bezweifelt, dass eine erhöhte Polizeipräsenz den Schutz von Politikern wesentlich verbessern könne. Er hat gesagt, ist doch irre zu glauben, wir könnten jeden einzelnen Politiker beobachten. Wie stehen Sie dazu?
Da hat er recht. Natürlich geht das gar nicht. Man kann ja nicht jeden politisch aktiven Menschen Schutz geben, indem man zwei Polizisten daneben stellt. Das ist utopisch. Das meint Herbert Reul. Das verlangt aber, glaube ich, zur aktuellen Zeit gar keiner. Ich glaube, es geht vielmehr darum, das Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Und das heißt, wenn Menschen Wahlplakate reparieren oder wenn sie neue aufhängen und so weiter, wollen sie wissen, dass die Polizei, wenn was passiert, schnell da ist und eben nicht ihnen sogar noch hilft, die Plakate zu tapezieren oder so. Und darum geht es ein Stück weit. Das heißt, wir sehen schon, dass die Landesinnenministerinnen und Innenminister jetzt auch sehr politisch agieren. Aber was es eben braucht, ist eine gemeinsame Vorgehensweise zum Schutz der Demokratie.
Und diese gemeinsame Vorgehensweise, daran muss ja noch gearbeitet werden. Es muss mehr kommuniziert werden, haben Sie gesagt. Es werden ja auch Strafrechtsänderungen gefordert. Etwa der Vorschlag aus Sachsen, für die Bedrohung von Amtsmandatsträgern und Ehrenamtlern brauche es einen neuen Straftatbestand. Sagen Sie das auch? Müssen wir Änderungen im Strafrecht machen?
Ja, wir müssen Strafgesetzbuche an einigen Stellen ändern. Das hat einen Grund, und zwar sind in einigen Bundesländern Sachverhalte zutage gekommen, wo einfach auch das Strafrecht gar nicht anwendbar war, aber die Sachverhalte schockierend und schlimm waren. Deswegen ist die Gesetzesinitiative aus Sachsen gut. Dem folgen ja auch andere Bundesländer. Deswegen ist auch gut, dass diese Gesetzesinitiative auch Gegenstand der Innenministerkonferenz war. Es gibt nur einen Haken. Nämlich, dass die Innenministerkonferenz auch eine weitere Initiative aus dem letzten Jahr gerne nach vorne bringen will und jetzt alles in Richtung des Bundesjustizministers schaut und er am Ende der Motor sein muss für diese Strafgesetzänderung. Und das mit Blick auf die aktuelle Bundesregierung lässt uns ein wenig zögern, ob die Geschwindigkeit dann tatsächlich da ist.
Also Sie glauben, dass der FDP-Minister Buschmann, der ja dafür zuständig ist und ja auch Zweifel daran hegt, der wird das wahrscheinlich nicht machen, Strafrechtsverschärfungen.
Ja, das Verhalten der FDP in der Bundesregierung ist ja zurzeit an einigen Stellen sehr fragwürdig. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Druck aus den Ländern und aus der Gesellschaft groß genug ist, um den Bundesjustizminister zu bewegen. Aber am Ende hätte er gestern schon sagen müssen, ja, ich mache das, so schnell es geht. Lasst uns gemeinsam anpacken. Und das habe ich bis jetzt weder gelesen noch gehört.
Sagt an dieser Stelle Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und ich hatte es bereits erwähnt, das Interview haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Darin hat Jochen Kopelke seine Forderung wiederholt, dass es ein Sondervermögen für die innere Sicherheit für etwa mehr Polizisten geben müsste, also mehr Geld. Mit solchen oder ähnlichen Forderungen wünschen ist Kopelke nicht allein. Gleich mehrere Ministerinnen und Minister haben für 2025 mehr Geld für ihr jeweiliges Ressort beantragt. Und das, obwohl Finanzminister Lindner, FDP, eine Sparrunde verordnet hat. Denn im Haushalt 2025 fehlen bereits rund 25 Milliarden Euro. Die Rentenreform, die heute im Bundeskabinett verabschiedet werden sollte, wurde erstmal auf etwas später verschoben. Und die Stimmung angesichts der Haushaltsverhandlungen eher auf einem Tiefpunkt. Jörg Münchenberg fasst zusammen.
Noch gestern Abend hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz bemüht, die jüngsten Konflikte innerhalb der Ampel über den Haushalt 2025 herunterzuspielen.
Das Rentenpaket kommt und es kommt im Mai.
Doch die demonstrative Zuversicht des Kanzlers kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es erneut mächtig geknirscht hat. Denn Finanzminister Christian Lindner, FDP, hatte kurzfristig die eigentlich für heute geplante Verabschiedung des sogenannten Rentenpakets 2 im Kabinett zunächst blockiert. Offenbar aus Verärgerung darüber, dass einzelne Ministerien alle Appelle für deutliche Einsparungen weiter ignorieren. Darunter auch das Arbeitsministerium unter Hubertus Heil, SPD. Laut Handelsblatt verlangt Heil 7,6 Milliarden Euro mehr, als ihm der Finanzminister zugestanden habe. Insgesamt liegen die Ausgabenwünsche der Ministerien rund 20 Milliarden Euro über dem Soll. Obwohl im Haushalt 2025 ohnehin schon eine Lücke von bis zu 25 Milliarden Euro klafft.
Es gibt Ressorts, die die ökonomischen Realitäten noch nicht verinnerlicht haben. Wir müssen mit dem auskommen, was wir an Mitteln haben. Und deshalb müssen bestimmte Vorhaben auch neu eingepasst werden in den Gesamtkontext.
So Lindner gestern Abend im ZDF. Dabei hatte der Finanzminister erst im März gemeinsam mit Heil das Rentenpaket 2 vorgestellt. Danach soll das Rentenniveau von 48% bis 2039 garantiert werden. Das wiederum würde zu einer weiteren Steigerung der Beitragssätze führen, die durch die geplante Einführung einer schuldenfinanzierten Milliardenanlage am Kapitalmarkt nur teilweise kompensiert werden kann. Zwar hieß es auch gestern aus dem Finanzministerium, das Rentenpaket 2 werde noch im Mai verabschiedet. Änderungen wären damit faktisch ausgeschlossen. Gleichzeitig sagte jetzt der FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine der Bild-Zeitung, so wie derzeit geplant, könne der Bundestag dem Vorhaben nicht zustimmen.
Informationen von Jörg Münchenberg. Besser hätte es kaum laufen können für Friedrich Merz, schreiben schon einige Kommentatoren. Heute endete der dreitägige Parteitag der CDU. Die Christdemokraten haben Parteichef Merz mit einem guten, aber nicht herausragenden Ergebnis im Amt bestätigt und ein neues Grundsatzprogramm einstimmig beschlossen. Es soll mehr CDU pur bieten, beinhaltet deutlich konservativere Züge, setzt unter anderem auf eine Verschärfung in der Asyl- und Migrationspolitik. Läuft da also wirklich alles rund oder ist die CDU gerade einfach nur selbstbewusst in Feierlaune? Was bleibt von diesem Parteitag, bei dem man sich heute vor allem auf die Europawahlen eingestimmt hat? Nadine Lindner.
Es ist kurz nach 2:30 am Nachmittag, als die Europahymne erklingt. Mit dem Abschluss des Parteitags beginnt die heiße Wahlkampfphase. Den Ton setzte am Vormittag in ihrer Rede Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin und einst selbst stellvertretende CDU-Vorsitzende. Eines ihrer Kernthemen war die Wirtschaftspolitik. Hier will sie Bürokratieabbau und mehr Wettbewerbsfähigkeit.
Europa braucht es im Kleinen weniger und im Großen mehr. Und deshalb will ich im Kleinen, aber es ist viel Kleines, 25% dieser elenden Berichtspflichten der Unternehmen für die Europäische Union streichen, ersatzlos, denn auf die großen Themen kommt es an.
Von der Leyen warnte zudem eindringlich und mehrfach vor dem Einfluss der AfD. Mit Demokratieverächtern und Extremisten sei kein Staat zu machen. Die Pläne der AfD zu einem Austritt Deutschlands aus der EU würden Wohlstand gefährden. Stattdessen wolle sie Europa als wehrhafte und demokratische Friedensgemeinschaft stärken.
Wenn im Juni jetzt die Menschen in 27 Mitgliedstaaten zur Wahlurne gehen, dann ist das der Moment, in dem wir das demokratische Fundament unserer Union wieder erneuern. Ein Moment, in dem wir uns wieder darauf besinnen, was wirklich wichtig ist.
3 Tage, über 1000 Delegierte, das ist die Bilanz des CDU-Parteitags in Berlin-Neukölln. Kampfansagen gab es in Richtung Ampel und der AfD. Zum Abschluss zeigte sich der alte und neue Parteichef Friedrich Merz zufrieden.
Es war ein großartiger Bundesparteitag der CDU. Es war ein toller Auftakt für die Europawahlen, die morgen in einem Monat stattfinden. Lassen Sie uns gemeinsam rausgehen, Wahlen gewinnen und Verantwortung zu übernehmen für Deutschland und für Europa. Herzlichen Dank, dass Sie alle so lange da gewesen sind.
Zentrales Ergebnis der 3 Tage von Berlin war der Beschluss eines neuen Grundsatzprogramms. Es ist eine Novelle nach 17 Jahren, einstimmig beschlossen. Darin gibt es mehr konservative Botschaften. In der Einwanderungs- und Asylpolitik setzt man auf die sogenannte Drittstaatenlösung. Das heißt, Asylverfahren sollen außerhalb der Europäischen Union abgewickelt werden. Bei der Wehrpflicht gab es eine Kehrtwende. Es soll künftig ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Menschen geben. An der Basis kommt all das gut an. Kerstin Körner ist Delegierte aus Sachsen und Oberbürgermeisterin in Dippoldiswalde. Für sie enthält das neue Grundsatzprogramm einige wichtige Botschaften. Es werde ihr im Wahlkampf helfen.
Zum Beispiel beim Bürgergeld, bei der Flüchtlingspolitik. Ich denke, das sind so die entscheidenden Themen, wo auch die Wähler sagen, Leute, da habt ihr euch ein Stück weit verrannt. Und ich denke, das ist eine gute Erkenntnis, dass wir die jetzt auch mitgenommen haben, im Parteitag mitgenommen und wirklich auch übergreifend angesprochen haben und jetzt korrigieren wollen.
Bis zur Europawahl sind es noch 32 Tage. Bis zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen noch 116 Tage. Die CDU hat sich personell wie inhaltlich aufgestellt. Ob sie damit den Nerv der Wählerschaft trifft, muss sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.
Nadine Lindner über den Abschluss des CDU-Parteitags in Berlin. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen des Tages kurz zusammengefasst. Immer wieder greift Russland gezielt die Stromversorgung in der Ukraine an und so auch massiv in der vergangenen Nacht. Marc Dugge.
Russland feuerte insgesamt 55 Raketen und 21 Kampfdrohnen auf Ziele in der gesamten Ukraine. Die Mehrzahl von ihnen konnte abgeschossen werden. Die Hauptstadt Kiew wurde mit Raketen aus mehreren Richtungen beschossen. Der Luftalarm dauerte mehr als 3 Stunden an. In der Stadt waren laute Explosionen von der Luftverteidigung zu hören. Ziel des Angriffs auf die Ukraine waren vor allem Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. So wurden etwa 3 Wärmekraftwerke des privaten Energiebetreibers DTEK schwer beschädigt. Nach Angaben des Unternehmens war es schon der 5. Angriff auf seine Energieanlagen innerhalb von 6 Wochen. Der Energieminister der Ukraine rief die Bevölkerung dazu auf, Strom zu sparen.
Die EU hat russisches Kapital eingefroren und überlegt schon länger, die Zinsen davon zu nutzen, um die Ukraine aufzurüsten. Und darauf haben sich die Mitgliedstaaten nun geeinigt. Sabina Fritz.
Es geht um 4,4 Milliarden Euro allein für das vergangene Jahr. Das Geld soll der Ukraine zugutekommen. Es wird in einen Fonds eingezahlt, aus dem dann Waffen und Munition für das angegriffene Land beschafft werden. Allerdings sollen nur 90% der Zinserträge für die Militärhilfe verwendet werden. Das restliche Geld ist für zivile Finanzhilfen an die Ukraine vorgesehen. Dieser Kompromiss ist Ländern wie Österreich geschuldet, die Bedenken hatten, das ganze Geld für Waffenkäufe auszugeben. Um die Verwendung der beschlagnahmten russischen Vermögenswerte wird seit Monaten verhandelt. Es geht um Geld, das die russische Zentralbank in Europa angelegt hat. Das meiste Geld liegt in Brüssel bei der Firma Euroclear. Insgesamt handelt es sich nach Angaben der EU-Kommission um rund 210 Milliarden Euro. Das würde regelmäßige Zinserträge von mehreren Milliarden Euro pro Jahr bedeuten. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gefordert, das gesamte russische Vermögen für die Verteidigung und den Wiederaufbau seines Landes zu verwenden. Dagegen gibt es aber in der EU erhebliche rechtliche Bedenken. Man befürchtet, dass andere Länder ihr Geld aus Europa abziehen könnten, weil es dort nicht mehr sicher sei.
Wie in vielen anderen europäischen Hauptstädten auch, ist heute in Berlin an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 79 Jahren erinnert worden. Philipp Eckstein.
Der 8. Mai. Auch Bundeskanzler Scholz nennt ihn den Tag der Befreiung Deutschlands und der Welt von der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus. Und der Tag mahne, schreibt der SPD-Politiker, Zitat, wir müssen Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat schützen und verteidigen, jederzeit. Thürings Ministerpräsident Ramelow sagt, der 8. Mai ist jedes Jahr aufs Neue eine Aufforderung, Rassismus und Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten. Das sei man dem Andenken derer schuldig, die Deutschland und Europa vom nationalsozialistischen Terror befreit haben, so der linken Politiker. Die CSU äußerte sich dankbar für 79 Jahre Frieden. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig wird in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin heute an einer Gedenkfeier zum Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg in Paris teilnehmen. Sie sagte im Vorfeld, was 1945 zu Ende gegangen ist, darf nie wieder aufleben.
Ein Gericht in Stockholm hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg erneut zu einer Geldstrafe verurteilt. Julia Weschenbach mit Einzelheiten.
Es geht um 2 Aktionen vor dem schwedischen Reichstag im März. Dort wollte Greta Thunberg gegen die Politik protestieren, die nicht genug gegen den Klimawandel tue. Gemeinsam mit anderen Klimaaktivistinnen und Aktivisten hatte die Schwedin Eingänge des Gebäudes blockiert und sich geweigert aufzustehen, als die Polizei sie dazu aufgefordert hatte. Polizisten trugen Thunberg schließlich weg. Für die Aktion wurde sie jetzt vom Gericht zu 120 Tagessätzen à 50 Kronen verurteilt. Umgerechnet sind das etwas mehr als 500 Euro. Thunberg stand in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach vor Gericht. In Malmö hatte sie im vergangenen Sommer Ein- und Ausfahrten des Ölhafens blockiert. Dafür hatte sie ein Gericht ebenfalls zu Tagessätzen verurteilt. Noch am Tag des Urteils hatte sie dort erneut protestiert und war erneut bestraft worden. Ihre Schulstreiks für das Klima vor dem schwedischen Parlament hatten Greta Thunberg weltberühmt gemacht. Seit einiger Zeit fällt die Schwedin mit radikaleren Aktionen auf, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.
Rund 11 Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris hat das olympische Feuer Frankreich erreicht und im Hafen von Marseille, da feierten tausende Menschen an Land und auf Booten. Julia Borutta.
Es war ein Spektakel der Superlative. Als der Dreimaster die Belém mit der Flamme an Bord in den Hafen einlief, stimmte die Menge spontan die Marseillaise, die französische Nationalhymne, an. Dann tauchte wie aus dem Nichts die französische Kunstfliegerstaffel auf, malte erst die olympischen Ringe in den Himmel und dann die Nationalflagge. Farbfontänen schossen von der Mole aus in die Luft, als der französische Schwimmer und Goldmedaillengewinner von 2012, Florent Manaudou, die Fackel über die aufs Wasser gebaute Tartanbahn an Land trug. Bis zum Schluss hatten die Schaulustigen gerätselt, wer den olympischen Kessel entzünden würde. Statt Fußballlegende Zinedine Zidane, wie gemutmaßt, war es der Marseiller Sänger Jules, dem diese Ehre zuteil wurde. Eine gelungene Wahl, so die stolzen Marseiller, die zwar auch den Sport, aber vor allem sich selbst feierten. Am Morgen dann startet der Fackellauf.
Azubis dringend gesucht. Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen in Deutschland ist das vierte Jahr in Folge gestiegen. Uwe Jahn.
Mehr als 73.000 Lehrstellen konnten im vergangenen Jahr nicht besetzt werden. Auf der anderen Seite blieben viele junge Menschen ohne Ausbildungsplatz. Dazu sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP:
Diese Entwicklung macht mir Sorgen, natürlich für jeden, der auch den Einstieg ins Berufsleben finden soll. Aber wir können es uns auch als Gesellschaft, als Wirtschaft nicht leisten.
Dagegen findet Stark-Watzinger erfreulich, dass die Anzahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge insgesamt gestiegen ist. Positiv beurteilte sie auch, dass immer mehr junge Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung von den Betrieben übernommen werden. Da allerdings mittlerweile fast jeder Dritte, der einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat, die Lehre abbricht, richtete Stark-Watzinger einen Appell an Schulabgänger, sich vor einer Entscheidung umfassend über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und so wörtlich die Gestaltung der Zukunft unseres Landes buchstäblich in die Hand zu nehmen.
Und den Tag an der Frankfurter Börse, den fasst Samir Ibrahim zusammen.
Mitte der Woche geht es am deutschen Aktienmarkt zwischenzeitlich noch einmal so richtig aufwärts. Bis auf wenige Punkte pirscht sich der DAX an sein Allzeithoch heran. Einen Teil der Gewinne gibt er zum Ende hin aber wieder ab. Eine kurze Verschnaufpause nach der zweitägigen Zahlenflut. Endstand also 18.498 Punkte, ein Plus von 0,4%. Die Zahlen der Unternehmen werden überwiegend positiv aufgenommen. Spitzenreiter dabei ist an diesem Tag Siemens Energy. Bisher eines der Sorgenkinder im Leitindex, will der Konzern so richtig durchstarten. Die spanische Tochter Gamesa, die noch immer für Verluste sorgt, soll umgestaltet werden. Das Sanierungsprogramm wird gestrafft, Führungsebenen abgebaut und die Windkraftsparte soll sich künftig auf die Märkte in den USA und Europa konzentrieren, hier dann auch die Fertigung ausbauen. Pläne, die an der Börse gut ankommen. Für die Aktie geht es um mehr als 12% rauf. Weniger gut läuft der Tag für die Autobranche. Continental und BMW gehören zu den größten Verlierern. Bei Conti bereitet die Autosparte dem Vorstand Sorgen. Der Bereich zieht den Gesamtkonzern ins Minus. Die Aktie verliert mehr als 3%. BMW nagt noch am Modellwechsel des wichtigen Fünfer. Der hat viel Geld verschlungen, der Gewinn im ersten Quartal deshalb auch gesunken. Obwohl besonders teure Fahrzeuge zuletzt gut verkauft werden konnten. Deshalb auch gibt sich der Vorstand für das laufende Jahr zuversichtlich. Anlegern aber reicht das nicht. Die Erwartungen an den Münchner sind höher. Die Aktie verliert trotz der sonst positiven Stimmung fast 3% an Wert.
Und hier noch eine Fußballmeldung. Der Traum vom deutschen Champions League-Finale in Wembley ist geplatzt. Der FC Bayern verliert das Halbfinale auf dramatische Art und Weise gegen Real Madrid mit 1:2 und bleibt in dieser Saison also ohne Titel. Damit zu Nahost. Ra'af Rafah im Süden des Gazastreifens ist für mehr als 1 Million Palästinenser die letzte Zufluchtsstätte vor dem Krieg. Seit 2 Tagen nun rückt dort das israelische Militär vor, hatte wichtige Grenzübergänge geschlossen, über die Hilfsgüter geliefert werden. Eine Großoffensive in Rafah wird international scharf verurteilt. Die USA, Israels wichtigster Verbündeter, haben laut Verteidigungsminister Austin eine Waffenlieferung an Israel wegen der Angriffe auf Rafah erstmal zurückgehalten. Und die USA versuchen weiterhin auf Israel einzuwirken, um eine Feuerpause zu erreichen. Julio Segador zur aktuellen Lage.
Immerhin, es gibt sie noch, halbwegs positive Meldungen aus der Konfliktregion. Der Grenzübergang Kerem Shalom von Israel in den Gazastreifen ist wieder geöffnet worden. Israels Armee hatte den Grenzübergang, der vor allem für die Abwicklung der Kontrollen der Hilfslieferungen nach Gaza entscheidend ist, am Wochenende geschlossen. Eine Reaktion auf den Beschuss der Hamas. Sie hatte den Grenzübergang mit Raketen und Mörsergranaten beschossen und 4 israelische Soldaten getötet. Seither war die Grenze zu, was international massiv kritisiert wurde. Inzwischen wurden die Kontrollen in Kerem Shalom wieder aufgenommen. Ein Militärsprecher erklärte, dass die Lastwagen aus Ägypten mit gespendeter humanitärer Hilfe, darunter Lebensmittel, Wasser, Notunterkünfte, Medikamenten und medizinischer Geräte, bereits am Grenzübergang eingetroffen seien. Auf die Kampfhandlungen rund um Rafah hat dies indes keine Auswirkungen. Videomaterial von der israelischen Armee zeigt, wie Panzer Stellungen der Hamas beschießen. Israelische Bodentruppen rücken im Osten der Stadt Rafah immer weiter vor. Es seien zahlreiche Hamas-Kämpfer getötet und Tunnelschächte gesprengt worden, erklärte das Militär. Und Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant macht klar, dass dies nur der Anfang der Militäroperation ist. Der Einsatz wird so lange weitergeführt, bis wir die Hamas in Rafah und im gesamten Gazastreifen zerstört haben oder bis die erste Geisel zurückkommt. Für die Freilassung der Geiseln sind wir zu Kompromissen bereit. Aber wenn diese Option nicht greift, werden wir den Militäreinsatz intensivieren. Eine Drohung, die zumindest öffentlich bei der Hamas wenig Eindruck erzeugt. Osama Hamdan, einer der Sprecher der Terrororganisation, machte bei einer Pressekonferenz in Beirut im Libanon deutlich, dass die Hamas darauf beharrt, dass Israel den Krieg beendet. Vorher werde es keinen Austausch der Geiseln geben. Die palästinensische Bewegung und der palästinensische Widerstand werden nicht unter militärischem Druck zurückweichen, weder was unseren Kampf anbelangt noch irgendein Tauschabkommen. Wir geben nicht nach unter Druck und sollte diese Illusion in den Köpfen unserer Gegner sein, können sie sie gleich vergessen. Dass die Hamas dies ernst meint, zeigte sich in den vergangenen 24 Stunden. Mehrmals gab es rund um den Gazastreifen Raketenalarm in den Grenzortschaften. Das israelische Militär wies die Agrarbetriebe in dieser Zone an, ihre Arbeiten heute einzustellen. Innerhalb einer 4-Kilometer-Zone müssten die Arbeiten mit dem Militär koordiniert werden. Und Militärsprecher Daniel Hagari machte in einem Interview deutlich, dass sich die Situation wohl kurzfristig nicht verändern werde. Er rechnet damit, dass die Hamas nach ihrer Vertreibung aus Rafah sich im Norden des Gazastreifens neu formieren werde.
Aus Tel Aviv, Julio Segador. Und der Krieg in Nahost ist auch eines der beherrschenden Themen bei Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Er ist gerade zu Gesprächen in den USA. Charlotte Voss.
Verteidigungsminister Boris Pistorius ist für 4 Tage in Nordamerika, sein Programm straff getaktet. Gestern hat er mit Vertretern des American Jewish Committee gesprochen, hinter verschlossenen Türen. Heute stand frühmorgens ein 4-Augen-Gespräch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres an. Ihre Hauptthemen: UN-Friedensmissionen, Ukraine-Krieg und Nahost. Mit Blick auf die Lage dort und angesichts der internationalen Sorge vor einer israelischen Großoffensive, sagte Pistorius in New York.
Also der Generalsekretär und ich sind uns sehr einig in der Frage, dass alles jetzt getan werden muss, um eine weitere Eskalation der Lage zu verhindern und gleichzeitig alles getan werden muss, um das humanitäre Elend im Gazastreifen zu lindern oder zu beenden. Darüber sind wir uns völlig einig. Gleichzeitig weiß ich auch, das Dilemma der Israelis ist groß, zu tun, was nötig ist und wozu sie ein Recht haben und gleichzeitig das Leiden der Zivilbevölkerung nicht überbordend werden zu lassen.
Doch auch die Diskussionen aus der Heimat holten ihn beim Statement vor dem UN-Hauptquartier ein. Pistorius möchte einen höheren Wehretat. Kontra kam umgehend von Finanzminister Christian Lindner von der FDP, der auf die Schuldenbremse verwies. Diese, so sagte Pistorius, sei aber verfassungsrechtlich kein höheres Gut als die Sicherheit.
Der Auftrag des Staates, Streitkräfte zur Verteidigung aufzustellen, steht im Grundgesetz. Von daher kann man nicht per se sagen, dass die Schuldenbremse verfassungsrechtlich ein höheres Gut ist und sich alle anderen Verfassungsgüter sich dem unterzuordnen haben. Darüber wird zu diskutieren sein.
Pistorius sieht sich auf einer Linie mit Bundeskanzler Olaf Scholz und verweist auf Gespräche nach seiner Rückkehr. Dass seine Etatpläne publik geworden sind, ärgert ihn merklich. Dokumente an Journalisten durchzustechen, sei ja leider üblich geworden, sagte der Politiker weiter. Heute geht es für den Bundesverteidigungsminister noch zum Militärflugzeugbauer Boeing in Philadelphia. Morgen trifft er sich mit seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin und übermorgen dann mit seinem kanadischen Amtskollegen Bill Blair. Biden möchte er das verstärkte deutsche Engagement im NATO-Bündnis erläutern. Mit Blick auf die US-Wahl und eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kürzlich vorgeschlagen, die Ukraine-Kontaktgruppe unter das Kommando des Militärbündnisses zu stellen.
Wir werden noch über diesen NATO-Vorschlag reden, wobei ich ihn nicht so verstehe, dass er jetzt umgesetzt werden soll, sondern wir sollten die Entwicklung weiter abwarten. Aber ich wiederhole mich, nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die Präsidentschaftswahl in den USA schauen.
Die NATO-Partner USA, Deutschland und Kanada zählen zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine, die sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt.
Charlotte Voss berichtete. China hat einen guten neuen Freund, nämlich Serbien, wo Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gerade einen Zwischenstopp einlegte. Zahlreiche Wirtschaftsverträge und Absichtserklärungen wurden bei dem kurzen Treffen unterschrieben. Es geht um neue chinesische Investments in Serbien, aber auch um Direktflüge nach China, mehr Austausch für Studierende und Wissenschaftler. Und diese Partnerschaft ist auch eine ideologisch-politische. Serbien sieht Taiwan als Teil Chinas, ebenso wie China das unabhängige Kosovo als Teil Serbiens sieht. Auch das ist durchaus eine Kampfansage an die Europäische Union. Wolfgang Fichtel.
Das Volk, das heißt die Anhänger des serbischen Präsidenten Alexander Vucic, skandieren China, China und zaubern so ein Lächeln auf das Gesicht des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping. Endlich angekommen bei Freunden in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Und Xi bedankt sich mit dem unterm Strich milliardenschweren Satz: Serbien ist Chinas erster strategischer Partner in Mittel- und Osteuropa geworden. Das ist noch ein Pfund mehr als die bisherige eiserne Freundschaft, die China und Serbien schon länger verbindet und die der serbische Präsident freudestrahlend dem Staatsgast aus Peking zugewandt gerne wiederholt. Willkommen, unser großer, unser eiserner Freund, Präsident Jinping. Unvergessen erinnert sich Vucic, wie China vor 8 Jahren das marode Stahlwerk in Smederevo übernahm, daher das Wortbild eiserne Freundschaft. 5000 Arbeitsplätze waren gerettet, dauerhaft, lobt Vucic. Mit der Stahl- und Eisenschmelze jetzt unter chinesischer Führung, natürlich auch auf chinesische Rechnung, wettbewerbsfähig saniert. Optisch und beim Durchatmen in Smederevo merkt man wenig davon. Die geduckten Häuser, alle rot gestrichen, aus Notwehr, in der Farbe des Feinstaubs, den sie auch heute deutlich sichtbar aus dem Abluftkamin des Stahlwerks blasen. Es sei schon schlimmer gewesen, sagt die Apothekerin. Der Staub ist schrecklich. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit durch die Dörfer neben der Stahlhütte und sehe, dass die Häuser alle rot sind. Schrecklich. Fahren Sie mal rüber und überzeugen Sie sich selbst. Knapp 30 Verträge und Absichtserklärungen haben Serbien und China unterschrieben während des Staatsbesuchs. Neue chinesische Investments, neben den alten, das Stahlwerk, eine Kupfer- und Goldmine, eine Photovoltaikfabrik, eine Reifenfabrik. Bilaterale Verträge, das heißt auch beim Nicht-EU-Mitglied Serbien, keine Ausschreibung, weniger Umweltauflagen. Proteste gibt es schon, manchmal auch Zugeständnisse. Eine Partnerschaft auf jetzt höherem Niveau heißt auch, Serbien will nicht mehr nur Rohstofflieferant sein. Vucic wünscht sich einen Einstieg Chinas in serbische Lokomotivfabriken. Da gäbe es gerade eine lukrative Marktlücke in Europa. Und Vucic möchte Flugtaxis. Wir reden schon mit einer chinesischen Firma über fliegende Taxis, die wir für die Expo 2027 hier einsetzen möchten. Wir reden auch mit einem Hersteller von Elektroautos. Vucic braucht China für einen Technologiesprung. Aber die weniger als 24 Stunden Zwischenstopp in Belgrad sind mehr als nur eine Handlungsreise. Da haben sich auch ideologisch zwei Wahlverwandte getroffen, die den Schulterschluss gegen Europa suchen.
Da, Taiwan, ihr China.
Ja, Taiwan gehört zu China, wiederholt der serbische Präsident mehrfach in der kurzen Zeit und macht klar, dass der große Wunschpartner China im Gegenzug das unabhängige Kosovo als Teil Serbiens sieht. Und diese Sicht auch vehement vertreten wird, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen. Auch das ist eine Kampfansage gegen die Europäische Gemeinschaft.
China und Serbien rücken näher zusammen. Ein Beitrag war das von Wolfgang Fichtel. Tschechien hat heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 79 Jahren erinnert. Lange ist dabei die Rote Armee als Befreier gewürdigt worden. Doch spätestens seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist das Verhältnis des früheren sozialistischen Bruderstaates Tschechien zum heutigen Russland schwierig. Tschechien war zusammen mit den USA das erste Land, das Moskau 2021 auf seine Liste feindlicher Länder gesetzt hat. Marianne Allweis berichtet über die Feierlichkeiten.
Es ist traditionell das tschechische Staatsoberhaupt, das den ersten Kranz am Grab des unbekannten Soldaten niederlegt, an der nationalen Gedenkstätte am Vítkovhügel in Prag. Präsident Petr Pavel war früher selbst Soldat, noch zu sozialistischen Zeiten. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde er Chef der eigenständigen tschechischen Armee und später ein hoher NATO-General.
Svoboda rozhodně není samozřejmostí.
Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Umso deutlicher wird ein historisches Paradox. Russland war früher ein wesentlicher Teil der alliierten Koalition, die den Aggressor besiegt hat. Heute ist es selbst zum Aggressor geworden und hat einen Krieg entfesselt, der in seinem Zerstörungspotenzial dem Zweiten Weltkrieg nicht nachsteht. Im Gegensatz dazu sei der Verlierer, das damalige Nazi-Deutschland, nach gründlicher Reflexion zu einem demokratischen Land geworden, das Frieden und Stabilität in Europa fördere, so der tschechische Präsident. Im Exklusivinterview für das ARD-Studio Prag vergleicht Petr Pavel den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem heutigen Konflikt in der Ukraine. Wenn wir das Beispiel der damaligen Tschechoslowakei betrachten, so diente die deutsche Minderheit in den Grenzgebieten als Vorwand für den Einmarsch Hitlers. Im Falle Russlands und der Ukraine war es die russischsprachige Minderheit im Donbass. Und genau wie unlängst mit Russland, so haben wir uns auch damals bei Hitler nicht eingestehen wollen, dass Hitler tatsächlich einen Krieg von solch einem Ausmaß beginnen könnte. Die westlichen Verbündeten der Tschechoslowakei hätten damals geglaubt, durch Zugeständnisse an Hitler den Frieden retten zu können. Auch heute neigten viele dazu, Putin ein Stück der Ukraine überlassen zu wollen, ohne aus der Geschichte zu lernen, findet Präsident Pavel. Tschechien könne dagegen stolz darauf sein, bei der Unterstützung für die Ukraine nicht nachzulassen. Das Land steht hinter einer Initiative, die rund 800.000 Artilleriegranaten aus Ländern außerhalb der EU für Kiew organisieren will. Je mehr Seiten von der Initiative wissen, desto mehr Konkurrenz entsteht. Es war notwendig, die Initiative öffentlich zu machen, um so die Unterstützung anderer Länder zu bekommen. Aber damit haben wir auch unsere Karten aufgedeckt, was Russland ausnutzt. Auch deshalb kommt die Initiative nicht so schnell voran, wie wir es uns gewünscht hätten. Ich gehe davon aus, dass im Juni die ersten 180.000 Stück Munition geliefert werden und es gibt bereits Verträge für eine weitere 5- bis 6-stellige Zahl von Granaten. Die Bundesregierung beteiligt sich an den Kosten mit dem höchsten Einzelposten von rund 20 Ländern. Wohl auch wegen der klaren tschechischen Haltung im Ukraine-Krieg steht das Land derzeit stark im Fokus von hybriden Angriffen aus Russland. Etwa rund um das Desinformationsportal Voice of Europe. Am Montag bestellte Tschechien außerdem den Botschafter Moskaus ein. Ähnlich wie Deutschland macht die tschechische Regierung eine Einheit des russischen Militärgeheimdienstes für zahlreiche Cyberangriffe auf Behörden und Unternehmen verantwortlich.
Tschechien gedenkt des 8. Mai 1945, Marianne Allweis berichtete, und damit endet dieses Journal vor Mitternacht. Maria Grunwald sagt Danke für Ihre Aufmerksamkeit.